SWR 2 Forum.
Wie es euch gefällt nach der Neuwahl in Großbritannien. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Gestern Abend vor Mitternacht veröffentlichte die BBC ihre Wahlprognose. Damit war frühzeitig klar, für welche Parteien dieser Freitag, der 13., wirklich ein Unglückstag wird. Für die Labour-Partei, für die Liberaldemokraten, sogar für die DUP, die nordirische Partei, die bis zuletzt auf Seiten der Konservativen stand. Gewonnen haben die Tories und Premierminister Boris Johnson. Gewonnen hat aber auch die schottische Nationalpartei. Und verloren haben alle, die bis zuletzt geglaubt haben, man könne den Brexit irgendwie noch verhindern. Es diskutieren in diesem SWR2-Forum Anne McElvoy, sie ist Redakteurin beim Economist in London, Odo Seiwert-Fauti, freier Journalist zurzeit in Edinburgh und Professor Gerhard Dannemann, Jurist vom Großbritannien-Zentrum der Humboldt-Universität in Berlin. Das Wort Schicksalswahl nimmt man nicht leichtfertig in den Mund, auch das Wort historisch ist mit Vorsicht zu gebrauchen und dennoch. Bei der Entscheidung der britischen Wähler kann man wohl mit einigem Recht von einer historischen Schicksalswahl sprechen oder nicht, Herr Dannemann?
Das ist eine ganz besondere Wahl, weil jetzt dadurch klar wird, was vorher nicht ganz klar war, dass der Brexit tatsächlich stattfinden wird und dass es auf einen eher harten Brexit rauslaufen wird.
Frau McElvoy, zugeschaltet aus London. Ich habe Sie heute Vormittag schon bei der BBC gesehen. Da war Boris Johnson gerade auf dem Weg zur Queen. Jetzt sind Sie bei uns. Haben die Briten für Johnson gestimmt oder haben sie für den Brexit gestimmt?
Ja, sowohl als auch. Boris Johnson hat sein Programm absolut identisch gemacht mit dieser Thematik. Brexit muss durchgezogen werden. Die anderen immer hin und her können sich nicht entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Die Liberaldemokraten haben sich sehr dagegen ausgesprochen. Die Hauptoppositionspartei Labour saß dann so ein bisschen in der Mitte und hat wirklich gelitten. Deswegen, nein, für Boris Johnson war das absolut klar, er wollte das durchziehen. Ich fange ja sozusagen schon mit einer anderen Meinung an. Ich glaube nicht, dass es unbedingt und notwendigerweise zu einem harten Brexit führt, aber ich glaube, dass Boris Johnson für die Wähler für einen klaren Brexit kandidiert hat und er hat ja dementsprechend eine große Mehrheit gewonnen.
In Britannien gibt es ja den Brauch, dass politische Blätter eine Wahlempfehlung aussprechen. Ihr Blatt, der Economist, hat sich für die Liberaldemokraten ausgesprochen. Eine Partei, die klar gegen den Brexit ist, aber ziemlich untergegangen ist. Haben Sie da aufs falsche Pferd gesetzt? Es ist eine rhetorische Frage.
Das ist eine gute rhetorische Frage. Ich würde auch sagen, im Kollegium sind natürlich andere Meinungen. Wir denken ja nicht, wir sind nicht so gleichgeschaltet beim Economist. Aber ich denke, als sozusagen das Empfehlung war der Grund, dass eine liberale Politik sehr wichtig ist und bleibt sehr wichtig. Wir haben uns immer sehr stark für den Liberalismus in verschiedenen Formen, aber sehr stark für diese Idee eingesetzt, seit 1843. Und wir haben das auch so formuliert. Sie haben, bin ich sicher, Sie sind genau hingeschaut auf unserer Titelseite, haben wir gesagt, dass es ein Albtraum ist, dass wir keine gute Wahl gefunden haben unter den drei Hauptparteien, aber dass die Liberaldemokraten, sie haben das auch verdient, dass man versucht hinzuschauen und zu sagen, wo läuft das denn hin, sozusagen das Big Picture, das breitere Bild für den Liberalismus. Und das war, also so war das Denken, das war nicht sozusagen eine Wette, dass Joe Swinson und die Liberalen groß gewinnen oder dazu gewinnen. Und es ist tatsächlich auch nicht so gekommen.
Man kommt bei diesem Thema sehr schnell in die Details. Joe Swinson, die Vorsitzende der Liberalen, die hat jetzt wirklich Pech gehabt, weil die hat ihren Wahlkreis verloren und ist damit raus aus dem Geschäft. Sie ist auch jetzt nicht mehr Vorsitzende, ist gleich zurückgetreten. Aus Edinburgh zugeschaltet ist mein Kollege Udo Seiwert-Fauti. Die SNP hat in Schottland deutlich gewonnen. Die übrigen Parteien sind im hohen Norden eine Randerscheinung. War diese Wahl für die Schotten mehr als eine Parlamentswahl, sondern auch ein Warmlaufen für einen weiteren Versuch, die Unabhängigkeit von England zu erringen?
Ja, ich habe mit ganz vielen Schotten hier in Edinburgh, aber auch in Glasgow oder woanders geredet. Die haben ganz klar gesagt, ich stellte die typisch kontinentaleuropäische Frage, bedeutet eine Abstimmung für die Scottish National Party, denn gleichzeitig auch das Unabhängigkeitsreferendum 2. Und alle haben gesagt, bei dieser Wahl wissen wir, wenn wir SNP wählen, was die Konsequenz sein wird, nämlich das Unabhängigkeitsreferendum 2. Wenn man das so sieht, dann kann man sagen, hat die Scottish National Party unter ihrer Parteiführerin und der schottischen First Ministerin Nicola Sturgeon eindeutig gewonnen und hat nun, und so hat Nicola Sturgeon das auch vor etwa 3 Stunden hier in einer großen Pressekonferenz in Edinburgh gesagt, als Mandat angesehen, jetzt dieses Unabhängigkeitsreferendum 2, man spricht von September 2020, durchzuführen, denn die SNP meint jetzt, das ist ihr Auftrag, genau zu tun, denn die Schotten vertrauen ihnen, dass sie das jetzt tun müssen. Und wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann kriegt man da auch einen guten Eindruck, denn die SNP hat 8,2% hinzugewonnen, die Conservatives und die Labour Party haben 3,6 und 8,6 im ehemaligen Labour-Land Schottland verloren und die Liberaldemokraten plus 3% hinzugewonnen. Also alle Parteien, die für Europa, für einen Verbleib in Europa waren in Schottland, haben dazu gewonnen. Alle, die dagegen waren, haben abgenommen. Und Nicola Sturgeon hat noch einen schönen Satz gesagt. Boris Johnson, du hast ja wohl jetzt ein Mandat, England aus der EU herauszuführen. Und ich als First Ministerin of Scotland habe den Auftrag, Schottland in der EU und damit in den europäischen Verhältnissen drin zu halten.
In Sachen Schottland waren die Sachen vielleicht ein wenig vorhersehbar, aber weniger doch im Rest des UK. Es gibt so ein Zitat, ein Journalist ist einer, der nachher alles vorher gewusst hat. Dieses Zitat von Karl Kraus ist auch fast immer richtig, aber heute wohl nicht. Im Vorfeld der Wahl wurden unterschiedliche Szenarien beschrieben. Keines sah einen so überwältigenden Sieg der Konservativen voraus. Haben die Medien und die Meinungsforscher nicht richtig ins Wahlvolk hineingehört?
Die Meinungsforscher waren erstaunlich gut dieses Mal. Wenn Sie sich das anschauen, wie die prozentuale Verteilung ist, die Vorhersagen, so im Mittel war es ziemlich genau da und einige waren etwas dichter dran, einige etwas weiter weg. Aber im Prinzip waren die Meinungsforscher sehr gut. Was ungeheuer schwierig ist im britischen Mehrheitswahlrecht, ist zu sagen, wie sich eine prozentuale Verteilung, die eben so ganz gut geschätzt worden ist, in einzelnen Wahlkreisen niederschlägt. Und das ist aber etwas, wo Meinungsforscher auch an die Grenzen dessen stoßen, was man mit normalen Mitteln noch einigermaßen bewirken kann. Also das ist im Gegensatz zum Referendum und zu manchen Wahlen davor, lagen die eigentlich relativ richtig.
Aber die Voraussage, die Konservativen bekommen eine riesige, sehr stabile Mehrheit, das hat keiner so richtig gesehen, oder?
Nein, also es haben die Mittel der Umfragen hat gesagt, 10% etwa plus minus werden die die konservativen Vorsprung haben vor Labour und sie haben jetzt 11. Also das ist schon wirklich dicht dran. Aber wie gesagt, was das in einzelnen Wahlkreisen heißt, das ist ungeheuer schwierig. Die Liberaldemokraten haben über 4% hinzugewonnen, aber sie haben einen Wahlkreis verloren. Insgesamt kann man hier beobachten, dass taktisches Abstimmen auf der Leave-Seite viel besser funktioniert hat als auf der Remain-Seite. Das ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass die prozentualen Vorhersagen richtig waren, aber die wie viele Sitze im Parlament es dann geworden sind, nicht so gut waren.
Wie sehen Sie es, Frau McElvoy?
Ja, ich habe da so ein bisschen vorgeahnt, weil ich Journalistin bin und alles vorher weiß, ja.
Wie Sie so schön hinterher sagen, vorher alles weiß.
Aber nicht so sehr aus, da stimme ich auch dem Kollegen zu, das ist es unwahrscheinlich schwierig in unserem System, in dem Mehrheitsrechtswahlsystem, ganz genau hinzuschauen. Verteilung der Sitze geografisch war ganz anders als bei anderen Wahlen. Aber ich stamme aus dem Nordosten, Nordostengland. Das ist eine Gegend, war so lange Labour. Es gibt da tatsächlich dort Teile der Regierung, die seit vor 1945 niemals konservativ gewählt haben und auch vorher nicht. Und wenn man nicht das sehe, ich begreife das ja noch kaum, dass zum Beispiel in meinem alten Bezirk, wo ich groß geworden bin, das ist kein Labour-Partei mehr ist in dem Sinne. Es ist absolut vernichtet in dieser Nacht und das jetzt ein konservativer Abgeordneter von North West Durham sitzt. Das ist nicht nur, was kann man natürlich auch als Meinungsforscher vielleicht ein bisschen vorher sagen, wie das aussieht prozentual, aber das, was das dann für ein Mentalitätswechsel ist und dass die Konservativen und Boris Johnson, ob man ihn mag oder nicht, man kann es ihm nicht abstreiten, er hat wirklich Teile des Landes mit seiner Politik und seiner Art und Weise seine Story zu erzählen, die sonst keiner geschafft hätte.
In Deutschland werden Wahlen ja traditionell in der Mitte gewonnen, also vertreten unsere Parteien auch gern Mehrheitsmeinungen. Im Vereinigten Königreich hat der Brexit das Volk gespalten und die Parteien radikalisiert. Gibt es da eigentlich noch sowas wie eine Mitte?
Ja, gibt es. Also nicht in Brexit, das ist ungeheuer schwierig. Das sind die Optionen, die es nicht mehr gibt, also die mit der Wahl abgeschafft worden sind. Also verbleiben im europäischen Wirtschaftsraum mindestens noch in der Zollunion. Das wäre das, was man als einen etwas weicheren Brexit hätte bezeichnen können. Aber die Liberaldemokraten sind, obwohl sehr klar für Europa positioniert, eigentlich eher in der Mitte zuzusortieren. Die Tories hatten auch mal einen Flügel, der Mitte zugeneigt war. Der ist allerdings in dem letzten Jahr ziemlich gerupft worden. Und Labour hat auch immer noch einen etwas der Mitte zugeneigten Teil, der es allerdings in den letzten Jahren sehr, sehr schwer hat. Aber es gibt immer noch. Also zum Beispiel Ben Bradshaw ist in Exeter wieder gewählt worden mit einer riesigen Mehrheit, hat sich da sehr gut behaupten können. Es gibt also in Labour durchaus noch einige Persönlichkeiten, die da zuzurechnen sind.
Darf ich ein Wort dazu sagen?
Nur zu.
Ich glaube, wir machen immer einen Fehler, wenn wir dieser Versuch, die Mitte zu finden, identisch machen mit der Frage, wer ist für oder gegen die EU. Und das ist, ich weiß, das Kontext ist ein bisschen anders, Zusammenhang ist vielleicht ein bisschen anders wie in Deutschland. Aber ich kenne auch viele Menschen, die absolute Zentristen sind politisch, aber die für Boris Johnson gewählt haben, weil sie den Brexit durchziehen wollen. Nicht, weil sie denn große Fans waren von Brexit oder dass sie irgendwie, und das wird manchmal so ein bisschen in deutschen Medien angedeutet, ohne dass man dann so sagt, ein bisschen extrem sind oder nationalistisch sogar, aber dass sie das eben anders verstehen. Und was sie unter Zentrismus verstehen, ist vielleicht ein bisschen anders, als was man dann als, sagen wir mal, die überzeugtesten Pro-Europäer unter Mitte oder zentristisch sehen. Und wir müssen uns mit diesem Unterschied vielleicht besser abfinden und besser verstehen. Sonst reden wir immer aneinander ein bisschen vorbei zwischen Großbritannien und Deutschland. Und das wäre mir nur wirklich schade.
Aber Zentrum, das kann ja auch ein ideelles Zentrum sein. Es ist nicht nur eines, das die politischen Meinungen in irgendeiner Weise bindet und anzieht, sondern auch, dass die Landesteile und Mentalitäten und regionalen Unterschiede irgendwie zusammenfügt. Schottland ist jetzt mental abgehängt, hat keine Mitte, muss sich seine eigene Mitte suchen, Herr Seiwert-Fauti?
Ja gut, die Scottish National Party ist eben keine Partei, wie man in Deutschland immer meint, ist so eine Art schottische AfD, sondern die Scottish National Party ist eine linke, sozialdemokratisch ausgerichtete Partei schon immer gewesen. Also sie hat seit 1997 hart daran gearbeitet, Labour, denn Schottland war ein altes, nahezu sozialistisches Labour-Land, bevor das schottische Parlament ins Leben gerufen wurde, daran gearbeitet. Und innerhalb der letzten 10-11 Jahre wählen Schotten offensichtlich die schottische Einheitspartei, SNP, könnte man fast mit Ironie sagen, wenn man an die DDR mal zurückdenkt. Immer wieder ist die SNP ganz weit vorne. Sie ist offensichtlich eine Partei, die das ernst nimmt, was Schotten denken, was sie gerne hätten. Und ich möchte an dieser Stelle, weil Sie haben eben auch angesprochen über die einzelnen Nationen in Großbritannien, mal ein Wort verlieren. Vielleicht sollten einige, die sich immer wieder mit der berühmten Grenze zwischen Irland und Großbritannien und der Insel Großbritannien und damit auch Schottland auseinandersetzen, mal ganz interessant damit auseinandersetzen, dass zum ersten Mal bei dieser Wahl nämlich jetzt die Nationalisten in Nordirland gewonnen haben und nicht mehr die Unionisten. Das könnte ganz neue Ideen geben, wenn ich da auch an wieder Wiedervereinigungsbestrebungen mit der Republic of Ireland, also dem EU-Mitglied, denke. Und das hätte dann auch wieder direkte Auswirkungen auf Schottland, denn Nordirland, Irland und Schottland sind historisch ehemalige keltische Länder, die sehr eng zusammenarbeiten, noch im British-Irish Council schon seit Jahren. Also alles, was da jetzt passiert, im Norden oder um England herum, und denken Sie bitte dran, in Wales gibt es neuerdings nicht nur Labour-Abgeordnete, sondern es gibt konservative Abgeordnete. Ich glaube, das hat wie eine Bombe eingeschlagen. Das sind neue Entwicklungen, wo man erstmal tief Luft holen muss. Auch hier, ich habe gestern Abend, als die BBC-Wahlvorausschau kam, mit 55 Sitzen für die SNP von 59 schottischen Unterhaussitzen, die haben tief Luft geholt. Die haben gesagt, was passiert da? Also einige waren sehr zurückhaltend und sind, glaube ich, mit den 48, 49 sehr zufrieden. Aber der Trend ist ganz sicher da. Wir haben jetzt, und das muss man deutlich auch für die Kollegen in Deutschland sagen, die immer wieder über Großbritannien berichten, ich stimme da Frau McGrath sehr zu, wir haben jetzt mittlerweile, und es wird immer deutlicher, seit 2014, seit diesem ersten Unabhängigkeitsreferendum, das Schottland hier abgestimmt hat, um im UK zu bleiben, zwei Länder, die immer mehr auseinanderdriften. Schottland wählt anders, denkt anders, hat eine andere Idee, ein anderes Ego, und England denkt ganz anders. Und ich glaube, dies wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zu einer heftigen innenpolitischen Auseinandersetzung zwischen Boris Johnson und Nicola Sturgeon in Edinburgh führen.
Ja, Nordirland war ja auch schon immer anders. Da haben die großen Parteien ja nie irgendeinen Fuß gehabt. Und das sind tatsächlich sehr interessante Entwicklungen bei dieser Wahl in Nordirland. Ich sehe allerdings nicht so sehr eine Machtverschiebung zwischen den Unionisten und den Republikanern, ein bisschen was. Ich sehe mehr, dass die weniger Radikalen, die Gemäßigten, auf beiden Seiten gewonnen haben und die Radikaleren verloren haben. Teilweise werden sie abgestraft dafür, dass sie keine Regierung mehr zusammengebracht haben, Sinn Féin und die DUP. Die DUP wird dafür abgestraft, dass sie sich komplett verzockt hat in Sachen Brexit. Und das sehe ich auch aber als ein Zeichen dafür, wenn die Mitten etwas aufeinander zukommen, dass das Nordirland-Problem gerade etwas entschärft wird. Es wird ja auch dadurch entschärft, dass Boris Johnson das Undenkbare dann doch getan hat, nämlich faktisch Nordirland in eine Sonderstatuszone zu verwandeln in dem Austrittsabkommen, was jetzt zweifelzohne ratifiziert werden wird.
Wir dürfen ja davon ausgehen, dass Boris Johnson kein Interesse daran hat, der Premierminister zu sein, zu werden, unter dem das Vereinigte Königreich auseinanderbricht. Schottland wird ein eigener Staat, Nordirland schließt sich der Republik Irland an. Das sind ja nicht ganz unrealistische Szenarien. Herr Dannemann, für wie wahrscheinlich halten Sie denn die Möglichkeit, dass London den Schotten ein zweites Referendum zugesteht? Denn zusagen müssen sie ja wohl.
So ist es. Also die Schotten brauchen wie für das erste, auch für das zweite Referendum eine Zustimmung der britischen Zentralregierung. Und danach sieht es im Moment nicht aus, als ob Boris Johnson sowas geben wird. Er hat es die ganze Zeit verneint. Ich denke, das ist jetzt im Moment eine politische Frage. Das heißt, die schottischen Nationalisten nutzen natürlich dieses sehr, sehr starke Resultat, was sie haben. Wobei man dazu sagen muss, also 50% der Stimmen haben sie nicht bekommen mit dieser Agenda. Genauso wenig wie die Brexiter bei der Abstimmung, wenn sie die Konservativen und die Brexit-Partei zusammenzählen. Die kommen auch nur auf 46-47%. Also in diesem Sinne ist das nicht entschieden. Spannend wird das, wenn die jetzige Regierung irgendwann zusammenklappen sollte während der folgenden 5 Jahre. Sieht im Moment nicht danach aus, kann sich aber noch ändern. Oder eben halt bei der nächsten Unterhauswahl dann regulär in 4,5, glaube ich, Jahren. Das würde dann wieder im Mai sein.
Wie soll denn das Ganze jetzt weiterlaufen? Also ich sag's mal mit einfachen Worten, das ist ja wie ein Paar, das sich eigentlich auseinandergelebt hat. Und sie sagt, so Schatzi, jetzt scheiden wir uns. Und er sagt, nee, im Gegenteil, wir bleiben zusammen. Ja, dann wenigstens eine Paartherapie. Nee, da hat keiner Lust drauf. Und trotzdem müssen sie jetzt weiter zusammenleben.
Das wird ziemlich schwer, oder? Das ist ja komplexer. Die Hälfte der Schotten will ja auch nicht die Unabhängigkeit. Der Schottland ist gespalten.
Ja, es gibt auch einen großen Teil der Schotten, die keine... Wir können das manchmal ein bisschen sozusagen sozusagen in jedem Augenblick, wenn man einen Messenickel an die Wand malt und sagt, ja, das beweist, dass die Schotten eindeutig für die Unabhängigkeit stimmen werden. Sie haben das letzte Mal nicht gemacht und sie werden es aus einem einzigen Grund vielleicht mehr als alle anderen nicht gemacht, weil diese Frage, welche Währung und wie sieht das dann ökonomisch für Schottland aus? Es ist sehr weit nach Norden, es hängt da sehr eng in der Geschichte und auch sozusagen der Wirtschaftsgeschichte mit England zusammen. Sie sagen, das ist ein schönes Wort über lange Ehe und viel Krach und aber das, ja, da sind auch viele Ehen, sind ja so und die bleiben ja trotzdem zusammen. Oder Partnerschaften, weil wir sind ja ganz modern, sogar in Großbritannien. Und ich denke, sobald diese Frage gestellt wird, okay, sie können ja gerne austreten, die Schotten aus dem Königreich, aber Eurozone ist auch manchmal ein bisschen wackelig. Nimmt man Euro mit in den Kopf und allen Pflichten, die damit zusammenhängen, dann fängt das an, ein bisschen komplizierter zu werden. Und manchmal sagt man ja doch, dann bleibe ich lieber in meiner Ehe mit meinem Alten da. Gefällt mir nicht mehr so, aber irgendwie, wir würden das über die Runde kriegen. Das ist zwar vielleicht mehr meine Vorhersage, weil man kann sich ja irren in diesen Sachen, aber ich sehe in kurzer Zeit nicht die große Gefahr, dass König
ich glaube, die Engländer werden sich da, Frau Miseikel, ich glaube, die Engländer werden sich da sehr wundern, was da in den nächsten Wochen hier aus Schottland kommen wird. Denn alles, was Sie jetzt gesagt haben, kennen wir hier in Schottland. Das ist seit 2014, seit dem ersten Unabhängigkeitsreferendum ständig gesagt worden. Aber Engländer, die darüber reden, vergessen immer einen ganz wichtigen Punkt. Die Schotten haben 2014 nicht nur wegen der Wirtschaft und wegen dem Pfund für das Verbleiben im UK gestimmt, sondern weil zwei Tage vor diesem Unabhängigkeitsreferendum drei Parteigrößen aus London angetreten sind, die eindeutig in einer großen Pressekonferenz, und ich war dabei, da gibt es gar keinen Zweifel, dass sie stattgefunden hat, ihnen, diesen Schotten, gesagt hat, wenn ihr aus dem UK austretet, seid ihr aus der EU raus. Und dies ist das Thema bis heute. Schotten sagen mir, ob alt, ob jung, ob SNP, ob Liberal Democrats, auch Konservative, dass dies ein Wahlversprechen war, das ihnen bis heute anhängt. Denn 5 Jahre später ist genau das passiert. Sie sind im UK drin geblieben und haben jetzt damit zu leben, dass sie aus der EU und aus Europa raus müssen. Und genau dieses hat Mrs. Sturgeon heute noch einmal gesagt. Wollen weder Schottland noch ihre Regierungspartei in Zukunft haben. Und denken Sie auch bitte in England daran, wir haben im Jahr 2021 wieder eine Wahl zum Scottish Parliament. Und ich würde die Wette jetzt eingehen, nach diesen Wahlergebnissen der Scottish National Party über die letzten 10 Jahre, in den entscheidenden Momenten, dass es eine Mehrheit geben wird für die Scottish National Party. Und dann hat Frau Sturgeon das letzte Punkt.
Sie sind
doch
ganz überzeugt. Nur,
das,
ich würde nur hinzufügen, wenn Sie mich mit einer Engländerin verwechsle. Ich stamme aus dem Grenzgebiet, schottische Seite.
Ich weiß,
ich fand's ganz genau, dass es ein bisschen so, es stimmt, es ist nicht nur eine Frage der, ich rede dann also manchmal sogar mit Schotten in der Familie.
Also das mit der Paartherapie habe ich jetzt gar nicht wörtlich gemeint und wollte es schon gar nicht für meinen Studiogästen aufnötigen.
Eine ganz andere Stimmung in verschiedenen. Das sage ich nur damit, dass es nicht manchmal, es ist absolut fair, dass Sie die Stimmung so beschreiben. Aber man kann ja, glaube ich, es ist vielleicht nicht so geradlinig, wie Sie das sehen, dass was gestern passiert, sozusagen direkt zu einer Unabhängigkeitsbewegung kommt, die eine Mehrheit in Schottland
das SWR,
so mit viel Kraft unterstützt. Entschuldigen Sie.
Das SWR 2 Forum zum Thema, wie es euch gefällt nach der Neuwahl in Großbritannien. Da diskutieren Anne McElvoy vom Economist, sie ist in London, Udo Seiwert-Fauti, Journalist in Edinburgh und Professor Gerhard Dannemann aus Berlin. Und lassen Sie uns einfach mal Schottland und die Tories kurz beiseite lassen und reden wir über eine andere Partei, die bis jetzt eigentlich nur dem Namen nach erwähnt wurde, aber die uns auch noch zu interessieren hat. Reden wir über Labour. So historisch der Wahlsieg der Tories ist, so historisch ist ja nun auch die Niederlage von Labour. Eine Vielzahl von Wahlkreisen, die immer Labour gewählt hatten, die gingen jetzt an die Tories. Etliche Wechselwähler haben ihr Kreuz mit Widerwillen bei den Konservativen gemacht und doch haben sie es getan und die Begründung, sie misstrauen dem Parteichef Jeremy Corbyn. Trägt Corbyn am Elend von Labour die Alleinschuld?
Eben haben alle durcheinander geredet, jetzt will keiner.
Ja, fange ich mal an. Ich war dann nicht so beteiligt. Nein, natürlich nicht. Also Labour hatte eine ungeheuer schwierige Position. Labour ist angetreten für Remain bei der Abstimmung 2016, hat das aber nicht wahnsinnig effizient kommuniziert. Ein Drittel, 30% der Labour-Wähler waren für Remain und die sitzen zu einem erheblichen Teil genau in diesen Wahlbezirken, die jetzt verloren gegangen sind. Labour konnte nicht einfach sagen, wir bleiben einfach nur Remain und kümmern uns um die nicht. Labour konnte natürlich auch nicht sagen, jetzt sind wir alle für einen harten Brexit. Das heißt also, das war ungeheuer schwierig für sie. Aber es kommen hausgemachte Probleme hinzu. Also Corbyn ist ein Thema, seine Vergangenheit ist ein Thema. Er ist ein sehr, sehr, will ich mal sagen, sehr prinzipientreuer Mensch, aber natürlich klar auf dem recht harten linken Labour-Flügel. Dann ist dieses die Antisemitismus-Debatte in der Partei, das ist länger unter den Teppich gekehrt worden. Da hat man nicht richtig was für getan. Und dann hat man ein Wahlprogramm eben halt zusammengestellt, was so viele Wahlgeschenke verteilt hat, dass es auch vielen Labour-Angehörigen und Befürwortern schwindelig geworden ist. Das ist, diese Probleme kommen alle zusammen bei Labour.
Ja, ich glaube, es ist gut zusammengefasst. Und große Problematik jetzt für Labour ist, was lernen Sie dann aus dieser Niederlage? Und die ersten Töne und Gespräche, die ich heute und Interviews, die ich geführt habe und auch natürlich alle anderen auch hier, es gibt da überhaupt kein Zeichen, dass Sie jetzt in der Lage sind zu erkennen, was schiefgegangen ist. Und Jeremy Corbyn sagt, er will ein bisschen länger bleiben, er wird sein Amt niederlegen, aber er will versuchen sozusagen zu steuern, wer nach ihm kommt. Und das ist natürlich das ist ein Katastrophenbild für Labour, dass Sie das dann nochmal wiederholen und dass die Mitgliedschaft so aus einem harten linken Kern von Aktivisten jetzt hauptsächlich besteht, und das lässt dann auch viele, und das sind ja nicht nur im Norden und nicht nur in Arbeitergegenden, aber überhaupt im Lande, viele, die auch aus einer fortschrittlichen Tradition kommen und die das sehr bereuen. Es sind auch manche, die Labour nicht gewählt haben, die trotzdem sehr traurig sind heute und denken, das ist eigentlich wie die SPD, es ist eine Partei mit einer Länge und einer großen Geschichte. Und das ist eigentlich, was passiert ist. Man muss davon lernen, eine absolute Kurskorrektur. Ob das so schnell kommt, dann weiß ich nicht, ob das möglich ist.
Welche Natur sind denn diese Flügel- und Grabenkämpfe da bei Labour? Es fiel hier schon das Stichwort Antisemitismus.
Wenn Sie mich fragen, ist es Antisemitismus hält mit einem Weltbild zusammen in diesem Fall. Das sind, glaube ich, weniger, es gibt natürlich überall so böse Menschen, aber das sind nicht Menschen, die sozusagen von so einem Judenhass geprägt sind. Aber sie haben dann irgendwie ein Weltbild zu sich genommen, mit einem marxistischen Weltbild von der Welt vor 1989 und vielleicht auch ein bisschen früher, wo sie dann irgendwie, das hängt dann sehr mit einer sehr harten Kritik an Israel und an den Status von Israel überhaupt, an nicht nur die Politik, wie sie in Israel betrieben wird. Und das führt dann in diese Richtung und läuft immer diese Gefahr. Und die jüdische Gemeinde und Mitbürger hierzulande sind dann nicht nur sehr unzufrieden, aber manchmal haben das Gefühl, dass sie direkt bedroht sind. Und das vor allem jetzt, wo wir alle in dieser Welt von Social Media und wo alles sehr laut ausgeschrien wird, das kann auch manchmal sehr unangenehm werden. Das war sicher ein Problem für Corbyn, auch ein großes Problem, dass er war nicht bereit zu sagen, das tut mir leid, dass es so gekommen ist. Wir müssen in unser Herz und Seele schauen, was da schiefgelaufen ist. Zu diesem Wort war er nicht bereit und er hat, das ist nicht der einzige Grund. Also sie hatten
zwei strukturelle Probleme.
Aber das
Probleme.
War ein Grund, warum Erdogan so stark betroffen wurde. Das war einfach ein Risiko für Labour, wenn es weiter in diese Richtung geht.
Es gibt noch zwei weitere strukturelle Probleme für Labour, die den deutschen Zuhörern so nicht vertraut sein werden. Das eine ist, dass die Gewerkschaften ein sehr starkes Mitspracherecht bei Labour haben, das mitfinanzieren und teilweise auch Stimmen haben. Und damit die Interessen da nicht, also die laufen nicht immer 100% parallel. Das andere ist, dass Corbyn, als er gewählt wurde, tatsächlich eine Riesenbewegung ausgelöst hat. Sehr, sehr viele Leute der Partei beigetreten sind und er einen eigenen Flügel da zur Unterstützung hat. Momentum heißt diese Organisation, die umgekehrt also ziemlich radikal auch versucht hat, andere Leute, die anderer Ansicht waren, aus der Partei oder aus der Machtposition rauszutreiben. Und da gab es so eine Art von Burgfrieden für die Wahl, aber das ist noch nicht ausgestanden. Das ist also ein weiteres Labour-Problem.
Aber woran krankte denn jetzt der Wahlkampf? Beim letzten Wahlkampf, da haben diese jungen Leute Oh, Jeremy Corbyn gesungen und er war plötzlich so wie Bernie Sanders einfach ein Star, der die Massen bewegt hat und diesmal blieb dieser Effekt vollkommen aus. Wie ist das zu erklären, Herr Seibert-Forty?
Ja, also in Schottland kann man sicherlich eins sagen, das haben ja auch einige Wahlforscher bestätigt, dass es natürlich in Schottland seit 2014 eine sehr starke Pro-Unabhängigkeitsbewegung gibt, die überwiegend getragen wird von jungen Leuten, die ihre Zukunft eben in der Unabhängigkeit sehen. Und diese haben wahrscheinlich maßgeblich dazu beigetragen, dass auch die SNP diesen Wahlsieg jetzt so hat einführen können. Aber um das Ganze mal, das Desaster der Labour Party aufzuzeigen. Schottland war ein eindeutiges Labour-Land. Und Schottland wäre heute nicht dort, hätte es nicht diese Labour Party gegeben, die dieses schottische Parlament eingerichtet hat.
Ja, aber was ich meinte, ist die Person Jeremy Corbyn, der ist ja wirklich zu einer Hassfigur geworden. Jedenfalls bei den Tories, aber nicht nur bei ihnen.
Ja, aber in Schottland haben wir ein Problem, Herr Ihm. Wir haben das Problem, dass Scottish Labour, also die schottische Version der Labour Party, immer größten Wert darauf liegt, nicht zu nah an London dran zu sein, um eine sehr schottische Variante zu fahren. Und das Ergebnis ist eigentlich verheerend. Sie haben 6 Wahlkreise verloren. Und in ganz Schottland gibt es seit heute nur noch einen einzigen Labour-Abgeordneten aus Edinburgh South mit Ian Murray. Das ist aus diesem Labour-Land geworden, weil natürlich die Einflüsse aus England auf Schottland dann irgendwann auch mal rübergeschlagen haben. Und viele haben immer auch in den Fernsehinterviews gesagt, wir würden gerne Labour wählen, wenn es da nicht diesen marxistischen linken Jeremy Corbyn gibt. Mit dem können wir nicht.
Und ja, ich glaube, also darüber gibt muss man auch mal reden. Und den schottischen Labour gibt es auch sehr, sehr starken linken Flügel. Darunter auch einige Brexiters, die Lexiters. Aber ich glaube, Jeremy Corbyn ist in die 2019er Wahl nicht wie in die 2017er Wahl reingegangen mit, ich bin jetzt neu da, frisch und mache ein Fass auf, sondern er hat sich natürlich auch verbraucht in der Zeit und dann ist also der Appeal bei den Jugendlichen, bei den Wählern nicht mehr so groß. Boris Johnson wird dasselbe Problem in der nächsten Wahl haben, wenn er sich so lange wählt. Das kann er nicht nochmal machen. Sagen, jetzt komme ich und dann wird alles gut und ich mache das alles zack, zack, zack. Das ist sicher ein Problem. Wie gesagt, ich denke auch Labour hat eben halt zu sehr auf die Verteilung von Wahlgeschenken gesetzt, ohne dass man so richtig durchgerechnet hat, wie finanziert werden sollen. Die Tories haben das auch gemacht, deswegen hat Labour gedacht, da müssen wir es überbieten. Und das war vielleicht auch ein Fehler.
Hätte Corbyn die Wahlniederlage verhindern können, wenn er rechtzeitig zurückgetreten wäre, also weit vor der Wahl? Rein eine hypothetische Frage.
Nein, ich glaube nicht. Strukturell aus den Gründen, und wir haben ja alle hier verschiedene Blickwinkel hier vertreten, aber ich glaube, in dieser Frage sind wir fast einig, dass die Probleme, die die Labour-Partei hat, sowohl strukturell, das Verhältnis mit Gewerkschaften, aber so ein postindustrielle Großbritannien, also das ist ungefähr der Analog mit SPD-Problematik in Deutschland, das war nicht nur zu lösen, indem Jeremy Corbyn als Person weggeht, denn Jeremy Corbyn und sein Team und auch sein Nummer zwei, der John McDonnell, der jetzt versucht, so ein bisschen die Faden zu ziehen, die vertreten eine ganz bestimmte Richtung und auch egal, ob man sozusagen aus der linken Tradition in Schottland kommt, die Schotten sind trotzdem sehr pragmatisch und da war kein Pragmatismus dabei, keine Brexit-Politik, es war dann wirklich, man konnte überhaupt nicht durchblicken, was bei Labour passieren würde, wenn sie an die Macht kämen, was für ein Brexit oder nicht Brexit. Es war alles durcheinander und die einzigen, die zufrieden waren, das waren die sehr stark ideologisch engagiert, die waren dann meistens die jungen Wähler, ja gut, aber sich nicht genug. Und wenn man von jungen Wähler spricht, die werden ja irgendwann mal älter und ab 40, das ist ganz wirklich verheerend, wenn man schaut, die die Umfragen und Meinungsforschung, wenn sobald man über 40 ist, das ist doch nicht so alt, ja, dann geht man weg von Labour. Ganz eindeutig, oder von einem Tag auf den anderen, an seinem Geburtstag, so ungefähr 52, 53, ist man dann nicht so Corbyn-freundlich mehr. Und das ist natürlich kein Rezept für Erfolg.
Nun muss sich ja Labour erstmal wieder erholen in der Opposition, klar. Die Abgeordnetenzahl ist ordentlich geschrumpft. Und andersherum, die komfortable Mehrheit für die Tories, die bedeutet ja auch, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Opposition Johnson bei der nächsten Wahl in 5 Jahren wieder aus dem Amt jagt. Realistischerweise sollten wir uns jetzt also auf 10 Jahre Boris Johnson einrichten. Ist das richtig kalkuliert?
Das ist eine gewagte Prognose, würde ich sagen. Die Tories haben einiges zu tun. Der erste Schritt ist jetzt klar und der wird leicht. Verabschiedung des Abkommens und Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union formell zum 31. Januar und Ende der Transitphase dann vorgesehen für Ende 2020. Aber der weitere Schritt, das, was noch keiner weiß, wie es aussehen soll, ist dieses Freihandelsabkommen. Und das müsste Boris Johnson tatsächlich in den nächsten paar Monaten verhandeln. Es wird oft gesagt bis Dezember 2020, aber das stimmt nicht. Das muss ja noch von 27 Mitgliedsländern ratifiziert werden. Und wir erinnern uns am Fall Kanada noch dran, dass da ein Regionalparlament in Wallonien allein sowas ganz schön lange aufhalten kann. Und das ist mit den Ambitionen, die mit diesem Abkommen verbunden werden und mit diesen widerstreitenden Positionen auf gar keinen Fall Zollunion, aber trotzdem Zollfreiheit und ähnlichen Sachen, wird sehr schwer zu machen sein. Dann wird es spitz auf Knopf kommen, hat Boris Johnson eine Mehrheit, die groß genug ist, um beispielsweise die sehr harten Euroskeptiker in seinen Reihen, die vorher vielleicht 40 waren und nach der Wahl jetzt wahrscheinlich eher 50 oder 60 sein werden, um die bei der Stange zu halten. Denn wenn die alle plötzlich Nein sagen, ist seine Mehrheit weg. Also diese Zauberformel, mit dem das passiert, hat er nicht. Dann hat er sehr viele Wahlversprechen gemacht, die teuer sind. Entweder löst er sie nicht ein oder er löst sie ein und treibt das Defizit hoch. Die britische Wirtschaft wird, je nach Brexit-Variante, sie schwächelt gerade. Sie wird je nach Brexit-Variante auch nicht besser werden und dann wird das alles sehr, sehr schwierig. Das heißt also, das ist noch eine sehr offene Frage, wie die Wahl dann im Jahre 2024 laufen wird. Da würde ich noch gar nichts zu sagen wollen.
Aber wir können ja schon mal die nächste Krise terminieren und die wird im Juni nächsten Jahres sein. Dann muss nämlich sich Großbritannien entscheiden, ob es eine Verlängerung für die Übergangszeit beantragt bei der EU oder lieber nicht. Und das heißt, im Juni wissen wir, wie weit das Freihandelsabkommen dann schon ist. Wir gehen davon aus, dass es noch nicht sehr weit ist. Und dann müsst ihr ein Wahlversprechen brechen und sagen, okay, ich nehme noch 1 oder 2 Jahre dazu. Andererseits kann man ja auch spekulieren, die Tories werden sicherlich nicht noch einen Parteiführer abschießen wollen, weil so viele haben sie dann nicht mehr im Regal. Also, da laufen wir auf eine Krise zu, vermute ich mal. Oder ist das jetzt auch zu spekulativ, Frau McElvoy?
Das ist ein bisschen spekulativ. Boris Johnson ist... Ja, er ist in seinen eigenen Reihen. Jetzt hat er, was Theresa May nicht hatte und auch David Cameron hatte das auch sehr schwierig gefunden. Das ist dann überhaupt eine Linie durchzuziehen oder das Versuchen durchzuziehen für einen klaren, sagen wir, ein Europabild, das mit dieser komischen, und man kann das bereuen oder nicht, dass die Briten nicht so denken wie die Deutschen, aber so ist es eben über Europa. Und das ist, glaube ich, nach wie vor ein großer Vorteil für ihn. Das Problem ist, also was Juli angeht, also Mitte, sagen wir mal Mitte des Jahres, er will versuchen, glaube ich, das zu beschleunigen. Ich kann da nicht vorhersagen, genau was Boris Johnson mag, denn der Boris ist manchmal unberechenbar in diesen Sachen. Aber er wird versuchen, glaube ich, vielleicht ein bisschen flexibler zu sein in dieser Sache. Er wird versuchen zu beweisen, dass er realistisch ist, dass er pragmatisch ist und dass er jemand ist, sozusagen mit dem man zusammen in der EU da verhandeln kann. Das hat er ja quasi im November schon bewiesen. Und die Stimmung ist vielleicht ein bisschen besser geworden, Boris Johnson gegenüber, wie vorher, als er sozusagen als der blonde Teufel da so ein bisschen geschildert wurde. Das Problem ist, er muss selber entscheiden, was für ein Brexit er will. Und will er weiter so die Richtung gehen, indem er versucht, diese nahe an Amerika und seine Beziehung zu Donald Trump zu vertiefen. Das ist ein großes Risiko, denn jeder weiß das, jedes Kind weiß, dass Donald Trump wirklich sehr, sehr unberechenbar ist. Und das auch, wenn ich zwischen den Zeilen lese, was die Amerikaner sagen, sie würden natürlich auch ein Abkommen machen, aber ob das zum Gunsten Großbritannien ist oder mehr für Amerika, für Exportliefer aus den Vereinigten Staaten. Und ich glaube, das wird ja, spätestens bis Sommer klar sein, ob da etwas zu gewinnen ist für Boris Johnson oder ob er besser the devil you know und besser dieser Alignment wieder mit der EU im Kauf nimmt. Das müsste er dann verkaufen und sagen, dass es auch ein Brexit ist. Aber das wäre dann, wenn nicht, sagen wir mal, ein sehr sanften Brexit, aber es wäre auch nicht ein harten Brexit.
Die EU, ist die eher glücklich oder eher unzufrieden, dass der Boris Johnson mit so einer stabilen Mehrheit jetzt regieren kann, Herr Seifert-Fauti?
Also das, was ich so an ersten Reaktionen gelesen habe von Frau Merkel über Herrn Macron bis auch zum Verhandlungsführer der EU, nämlich Michel Barnier. Barnier hat ja gesagt, also wir werden das auf keinen Fall in einem Jahr durchziehen können, weil da hängt jetzt so viel dran. Wir brauchen eine viel längere Zeit. Das war schon mal der erste Warnschuss. Die Deutschen oder die deutsche Bundesregierung vermittelt jedenfalls den Eindruck, wir stehen treu an der britischen Seite, weil wir lieben euch eigentlich mit allem, was ihr so seid. Und von daher macht ihr nur weiter. Ihr könnt euch auf die Deutschen verlassen. Ich weiß nicht, wie das in Frankreich ankommt oder in Österreich oder in anderen Ländern. Wir haben ja immerhin dann noch 27 Staaten, die da ebenfalls mit einverstanden sein müssen. Also ich denke, im Moment ist erst einmal die übliche Zeremonie. Wir gratulieren Boris Johnson und jetzt geht es ums Eingemachte. Jetzt muss diskutiert werden und wir denken auch bitte daran, es ist nicht nur eine Frage des Europäischen Council in Brüssel, sondern auch das Europaparlament sollte in der neuen Zusammensetzung unter einer deutschen EU-Kommissionspräsidentin ebenfalls mal anders bewertet werden, denn auch da haben sich natürlich die Gewichte verschoben, was Großbritannien angeht und die Bereitschaft, mit Großbritannien zu arbeiten. Also das sind vollkommen neue Wege, die man einfach mal ausloten muss, wie man jetzt mit einem zukünftigen Brexit ausgeht. Und wie gesagt, wenn dann die Schotten auch noch kommen und ihr Unabhängigkeitsreferendum haben wollen, werden sich die Spanier und Katalanen auch noch freuen. Also da ist wirklich alles drin. In der Situation hat sich nach meinem Empfinden nichts geändert. Ich wüsste auch jetzt nicht, wie das zu Ende gehen soll. Wir haben zwar jetzt eine klare Regierung.
Das ist ein gutes Stichwort.
Aber wie es weitergeht, weiß ich nicht.
Get Brexit done. Das wurde immer und immer wieder wiederholt von Johnson und den Tories. Der Wähler vom Brexit zermürbt, hat es wohl gern geglaubt. Aber nun wissen wir, dass Geschichte etwas ist, das einmal angefangen nicht mehr aufhört. Die Geschichte verfolgt einen. Wer wüsste das besser als wir Deutschen? Also wann hört der Brexit auf, die Europäer zu ärgern und die Briten zu quälen, Herr Dannemann?
Das wird noch eine Weile dauern. Also,
ja, wir können eine Jahreszahl angeben.
Also der nächste Schritt ist natürlich nach der Verabschiedung des Ausscheidensabkommens ist dieses Freihandelsabkommen, was die meisten wollen, was aber einfach noch scheitern kann. Also wenn man sich da nicht einigt, wenn es keine Mehrheit gibt, auch im britischen Parlament vielleicht keine Mehrheit gibt, dann ist am 31. Dezember 2020, so es nicht doch eine Verlängerung gibt, ein knallharter Ausstieg, ein richtig harter Ausstieg nach den Regeln der Welthandelsorganisation, die im Moment auch gerade handlungsunfähig ist. Das muss nicht passieren.
Boris Johnson ist jetzt mehrheitsfähig. Das ist vielleicht ein großer Unterschied.
Ja, also sagen wir so, ich glaube, die Mitgliedstaaten der EU und die EU selber werden sich freuen, dass man eine britische Regierung mit einer klaren Mehrheit im Parlament hat und zumindest weiß, wenn man da was aushandelt, das kann dann auch wahrscheinlich umgesetzt werden. Aber bis so ein Abkommen wirklich steht und die Details dazu sind und Mechanismen dafür gefunden sind, wie man mit den drei wichtigsten Problemen oder vier, also staatliche Beihilfen, Arbeiterstandards, Umweltstandards, Zollfragen, Regulierungsabstimmung und Überwachung, bis man sowas unter den Hut hat, da werden noch ein paar Jahre ins Land gehen.
Am Ende dieser Sendung wollte ich ganz gerne noch mal ein Churchill-Zitat, nur eines unterbringen. Now, this is not the end, it's not even the beginning of the end, but it is perhaps the end of the beginning. Also, wir erleben das Ende des Anfangs, nicht den Anfang des Endes. Wer wollte Churchill widersprechen, Frau McAlvoy?
Ja, okay, ja. Okay. Ja, nein, die Weichen sind jetzt gestellt. Also die Richtung ist klar. Und alles, was man denn in dieser letzten Runde gesagt hat, stimmt, es wird sehr schwierig sein. Es wird umstritten sein. Das, ja. Das Land ist sich nicht einig. Das Kontinent ist sich quasi nicht über viel einig. Aber es, die Weichen sind gestellt, es wird einen Brexit geben. Und auch wenn es, und da stimme ich den letzten Sprecher zu, es wird wahrscheinlich nicht bis alles bis zum 31. Dezember 2020 mit einer großen Schleife ein Brexmas geben, sondern also, wir haben ja den Brexmas in diesem Jahr parlamentarisch gesehen. Aber wenn es die Richtung klar ist, dann, es sind auch vielleicht für viele nicht, was sie hören wollen, aber das wird eine andere Stimmung geben, sowohl hier in Großbritannien wie in der Beziehung, in Beziehungen mit Deutschland. Und das wünschte ich mir wirklich sehnlich.
Dann hoffen wir,
innerhalb der EU.
Es dann hoffen wir auf eine Richtung, wie es euch gefällt nach der Neuwahl in Großbritannien. Das war das SWR 2 Forum mit Anne McElvoy vom Economist. Sie ist Redakteurin. Udo Seiwert-Fauti, freier Journalist. Er war aus Edinburgh zugeschaltet und Professor Dr. Gerhard Dannemann, Jurist vom Großbritannien-Zentrum der Humboldt-Universität in Berlin. Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Ihm.